Und es gibt Gäste und gute Freunde unserer Sendung, die immer mal wieder kommen in regelmäßigen Abständen, aber dass die Abstände so groß sind, das hat mich jetzt selber ein bisschen überrascht. Als ganz normaler Typ war er 2006 hier und jetzt ist er Dr. Phil, Dippel, Sozpet, Medpet für, ja, was weiß ich auch immer. Die Rede ist von Dr. Martin Geißler, ein Experte für das Kulturgut Computerspiel und auch so spielt er Theater, fotografiert und ist medial unterwegs, Jahrgang 77 in Erfurt geboren. Ich freue mich, dass er wieder da ist. Schönen guten Tag, Martin.
Hallo, guten Morgen.
Das ist wirklich 2006 gewesen, dass du das letzte Mal hier warst.
Also zumindest in dieser Sendung, aber wir waren ja zwischendurch und ab und zu mal bei euch und haben über das ein, zwei Projekte von Spawnpoint berichten dürfen.
Spawnpoint ist ja mittlerweile ein An-Institut geworden, ein richtiges Institut, richtig ein ernstzunehmendes Ding, ein Institut an der FH. Hättest du gedacht, als ihr das damals gegründet habt, dass es so weit kommen wird?
Naja, wir wollten uns mit dem Namen Institut für Computerspiel Spawnpoint, also Institut ist ja erstmal nicht geschützt, der Name, schon auch so ein bisschen selber ans Ernst nehmen und haben ja auch als eines von fünf Modulen Forschung uns auf die Agenda geschrieben, dass wir eng mit der FH verknüpft sind. Na, das ist ja auch deshalb schon allein der Grund, weil ich dort studiert habe und weil natürlich vieles auch über die FH läuft, dass wir natürlich irgendwann mal anerkannt werden als Institut, also sprich dann, wie gesagt, der formale Begriff Institut, das ist natürlich auch eine Art, ja, Ritterschlag kann man sagen.
Anerkennung?
Sehr.
Wie bitte? Ist eine Anerkennung, oder?
Ja. Genau. Und das zeigt, dass wir die letzten Jahre doch einiges richtig gemacht haben und natürlich aber auch, und das ist ja verbunden mit dieser An-Institutschaft, noch einiges machen können gemeinsam.
Das, über das, was ihr macht, was ihr für Angebote habt, in der Zukunft werden wir reden. Wir reden natürlich jetzt in der nächsten Stunde über dich, über deine Arbeit. Als du vor gut 5 Jahren hier warst, hast du gerade eine Doktorarbeit geschrieben über Computerspiele. Da hat sich ja auch in den letzten Jahren einiges getan. Das Medium Computerspiel wird ernsthaft genommen. Hast du auch das Gefühl und das deswegen auch die Wahrnehmung eures Instituts und des Themas, gerade im Bereich Medienpädagogik, auch eine andere Wahrnehmung geworden ist?
Also das wechselt, das ist sehr dynamisch zurzeit. Also wir freuen uns natürlich, dass wir uns, wir merken das vielleicht auch so ein bisschen an den Sachen, die abgerufen werden. Wir bieten relativ viel an und wie gesagt, wir haben 5 Module und eins dieser Module heißt Kunst, Kultur und Sport.
Und Kunst, Kultur und Sport?
Genau. Und erstaunlicherweise, obwohl das früher mal quasi so auf Rang 3 irgendwo positionierte, hat sich das in den letzten Jahren eigentlich als das Ausschlaggebende, als das Modul, wo wir einfach am meisten machen können, herausgearbeitet. Und es zeigt uns natürlich, wo es hingeht. In der Praxis merken wir schon, dass wir uns in einem sehr interessanten Spannungsfeld befinden. Das heißt, auf der einen Seite haben wir manchmal den Eindruck, wir hecheln hinterher. Wir genießen es natürlich auch, und es gehört auch zu unserem pädagogischen Grundprinzip, uns an der Lebenswelt der Gamer zu orientieren. Das heißt natürlich aber auch, wir können eigentlich nicht in die Zukunft hineinarbeiten. Wir greifen das auf, was Gamer eigentlich machen. Mhm. Anderen gegenüber wirken wir, als würden wir in der Zukunft agieren, weil das, was Gamer derzeit machen, für viele Nichtspieler etwas, ein bisschen Befremdliches, bisschen Abgehobenes und Spaciges einfach ist.
Bevor wir nochmal zu den Gamern kommen und zu den Spielen als solches, nochmal zur Dimension. Wie viele Gamer, wie viele Spieler, kann man das sagen, gibt es derzeit auf der Welt? Ist das erfassbar?
Ungefähr? Kaum. Ganz schwierig. Dann müsste man erstmal definieren, wo beginnt Spieler. Also es gab mal eine Studie von Electronic Arts, einem der großen Publisher, und da war zum Beispiel der Durchschnittsgamer 44 Jahre. Und da wundert sich natürlich jeder.
Gutes Alter.
Hohes Alter. Wie kann das überhaupt sein?
Ich sagte gutes Alter.
Entschuldigung, als bestes Alter meine ich. Da fragt man sich trotzdem, wie kann das sein? Und natürlich, wenn man hier alle Solitärspieler und Sudoku-Spieler, also am Rechner Sudoku, mit einbezieht, dann könnte man da drauf kommen. Wenn man aber Intensivspieler sich anschaut, also diejenigen, die mehrere Stunden schon am Tag spielen, nicht pathologisch, also wir reden jetzt nicht von einer Computerspielsucht, aber also die schon so zwischen 2 und 4 Stunden am Tag mit Spielen verbringen, dann kommen wir nicht auf die 40 Jahre und dann kommen wir auch nicht auf eine ganz, ganz große Zahl. Intensivspieler haben wir in Deutschland so circa 20 Millionen, ist ja auch nicht ganz wenig.
20 Millionen Menschen, die Computerspiele, die sich ja direkt ein Spiel kaufen, es installieren, spielen, also doch schon was Aufwendigeres, ob nun Multiplayer Online Role Game, also dann mit vielen Leuten zusammen im Netz oder was auch immer, tatsächlich sich nicht eine DVD kaufen, ins Kino gehen oder ein Buch kaufen, das vielleicht auch bewusst ein Spiel sich kaufen, das installieren und das intensiv spielen, das sind Millionen, das ist also kein Randphänomen, das sind keine Freaks, keine Nerds, sondern das ist also ein klassisches Medium geworden, könnte man das sagen?
Na, hoffentlich kommen wir da mal irgendwann hin. Also auf jeden Fall ist es ein Kulturgut und das ist ja seit 2008 auch offiziell Also auch der Deutsche Kulturrat hat Computerspiele in seinen Verband aufgenommen oder den Computerspielverband aufgenommen. Und nächstes Jahr, und darüber freuen wir uns auch, hat zumindest in den Staaten auch eine große Kommission gesagt, okay, wir erkennen es als Kunstgegenstand an. Davon, worüber kann man sich noch streiten? In Deutschland wird sich darüber viel gestritten, weil Kultur ist das eine, okay, klar, Kultur ist alles, was wir konsumieren. Ob es nun auch Kunst ist, darüber kann man sich streiten und kann man sich tatsächlich auch streiten, weil da müsste man auch wieder schauen, wie benutze ich das Game? Ist es für mich Unterhaltung? Ist es etwas, womit ich etwas erreichen möchte? Ist es etwas, das eine Anklage formulieren darf? Also da ist eine große Grauzone. Wenn wir nämlich mal ein Spiel haben, das eine Anklage formuliert, dann gehen meistens die Jugendschützer schon wieder auf die Barrikaden. Denn während in Filmen auch heikle Themen angesprochen werden, ist das den Computerspielen oftmals noch nicht erlaubt.
Da wäre die Diskussion zu eröffnen, was eigentlich Kunst ist und wer eigentlich entscheidet, was Kunst ist, nochmal ein anderes Thema. Wir kommen nochmal zurück zu dir. Du bist also, wie gesagt, vor gut 5 Jahren hast du deine Doktorarbeit geschrieben. Jetzt bist du Dr. Phil, Dippel, Sozpad, Med und so weiter. Du hast deine Doktorarbeit tatsächlich über ein Computerspiel geschrieben. War das Thema.
Genau, Thema war im Prinzip, welche sozialen Gruppen sich um Spiele herum bilden, also Clans und Gilden, genau.
Ist das wahrgenommen worden? Hast du da Anfragen bekommen? Hat das eine Beachtung erfahren oder war das doch so ein Randthema, was keinen so groß interessiert hat?
Ja, das ist natürlich immer spannend. Wenn man so eine Arbeit schreibt, dann hofft man ja immer, dass man damit viel bewegen kann. Also sagen wir es mal so, ich bin da ganz offen. Die Buchpublikation, bei der ich mir ebenfalls nochmal viel Mühe gegeben habe, die so zu schreiben, dass der Otto Normalverbraucher es lesen kann, naja, das muss man, glaube ich, bei Doktorarbeiten abkönnen. Das liest kaum jemand. Also ich glaube, es sind derzeit 200 Exemplare verkauft worden oder sowas in der Art.
Immerhin.
Immerhin, genau. Also in der medienpädagogischen Szene hatte ich schon das Gefühl, dass das sehr gut angekommen ist und dass man darüber auch offen diskutiert hat. Man wird auf Tagungen eingeladen und darf hier und da mal einen Vortrag halten. Das passt schon. Und das Thema ist ja eigentlich derzeit brandaktuell. Die einen schimpfen so ein bisschen und glauben, okay, der soziale Druck, der in diesen Gruppen entsteht, der führt vielleicht auch zu einem pathologischen Computerspielverhalten. Und die anderen diskutieren über die Kompetenzen, die innerhalb dieser Gruppen möglicherweise gefördert werden. Und beides ist derzeit großes Thema. Und insofern kann man sich da so ein bisschen selbst auch auf die Schulter klopfen und sagen, hey, ich habe meinen Beitrag dazu geleistet.
Zum richtigen Zeitpunkt einen Beitrag geliefert, der jetzt in einer gesellschaftlichen Diskussion ist. Mhm. Könntest du diese Arbeit zusammenfassen, so eine Art Credo machen, wo du sagst, also das ist, wenn ich jetzt jemand erklären muss, ich habe eine Doktorarbeit über Clans und Gilden in Computerspielen geschrieben. Wäre das möglich, in wenigen Sätzen zusammenzufassen, was dein Credo in deiner Forschung war?
Naja, vielleicht das Ergebnis könnte man einfach so zusammenfassen. Es ist leider nicht zu verallgemeinern. Also es gibt sowohl die Clans als auch die Clans und eigentlich erst dass sie wie das Individuum für sich selbst diese Ressource nutzt, bestimmt dann, ob es einen Effekt hat, einen positiven oder auch einen negativen Effekt. Also eine ganz klare Formulierung ist wie immer schwer. Aber dass es das überhaupt gibt, vielleicht sollte man das unterstreichen, dass quasi Clans eigentlich nichts weiter sind als Jugendklicken, als Bushaltestellen, Freundesgruppen, die sich da irgendwo diesmal halt im Netz treffen, um auch so ein bisschen was zu machen, was sie für sich selbst vielleicht verloren geglaubt haben. Gerade Jungs klicken.
Ja, soziale Gruppen sind das ja, nur dass die sich nicht im richtigen Leben treffen, sondern über die Welt verteilt möglicherweise und ja auch kommunizieren. Das ist ja durchaus ernst zu nehmen.
Hochgradig kommunizieren. Also Kommunikation ist das wesentliche Mittel, ob nun über Schrift oder Sprache, sei es dahingestellt. Im Prinzip, ja, was heißt über die reale Welt? Die sehen das als reale Welt. Das ist Bestandteil ihrer realen Welt und das Spielen gehört dazu. Und wenn ich jemanden im Teamspeak, also sprich in diesem auditiven Tool, mehrere Stunden lang habe, mich ab und zu mal dem dann auch physisch bei Clan-Treffen treffe, dann ist das Bestandteil meiner Alltagswelt.
Kommen wir mal zurück. Diese Runde zu deinem Doktortitel. Es gibt ja derzeit die Diskussion, den Doktortitel in Deutschland abzuschaffen. Habe ich da irgendwas nicht mitbekommen oder habe ich das falsch verstanden? Die gibt es wirklich, oder?
Also gut, es ist seit Ewigkeit ein Thema, dass der Doktortitel aus dem Personalausweis gestrichen wird. Das ist in anderen Ländern schon lange so. Interessant war jetzt vor einer kurzen Zeit der Vorstoß der Grünen, die gesagt haben, okay, wir machen das jetzt radikal und erkennen den Doktortitel mehr oder weniger pauschal ab. Ich musste
also
so
nicht aberkennen als akademischer Grad.
Nein, da bleibt er natürlich,
um zu sagen, in der Bewerbung oder als Ausbildung zu sagen, ich habe halt eine Doktorarbeit geschrieben, aber nicht als gesellschaftliche Anerkennung, als Status.
Genau, so sollte er dem Willen der Grünen nach eigentlich verschwinden. Das ist deshalb lustig für mich, weil natürlich, wenn Politiker sich dahingehend verfehlen über Plagiatsaffären und Co., dass dann Politiker, und zwar mir egal welcher Partei, sie in so einen Vorstoß wagen, der Anlass ist einfach schlichtweg amüsant. Ob man nun den Doktortitel im Ausweis stehen hat oder nicht, kann man sich übrigens auch derzeit schon aussuchen. Man muss den Doktortitel nicht im Ausweis
haben. Wie ist es bei dir?
Ich habe ihn noch nicht. Das liegt aber ganz einfach daran, dass ich auch seit Ewigkeiten keinen Ausweis brauche. Also keinen neuen. Ich habe einen uralten und da steht da nicht drauf und das bleibt auch erstmal.
Und wenn du den neu beantragen würdest, dann könntest du Doktor
reinschreiben? Könnte ich, ja. Aber ehrlich gesagt, was nützt es mir? Also ich kriege dafür kein Hotelzimmer billiger oder sonst was. Also.
Wir sprechen mit Dr. Martin Geißler, Jahrgang 77, in Erfurt geboren. Er fotografiert und da könnt ihr euch mal, während wir reden, wenn ihr gerade im Internet seid, mal seine Seite anschauen und die heißt augenscheinlicht.de. Nebenbei spielt er auch noch Impro-Theater und ist im richtigen Leben Medienpädagoge und betreut das Computerspielinstitut Spawnpoint. Du fühlst dich als Medienpädagoge oder fühlst du dich als medialer Künstler? Als was fühlst du dich? Hat er immer so eine soziale Rollenzuschreibung, hat er sein soziales Rollenverhalten. Mhm. Gamer bist du natürlich auch, du bist natürlich auch Zocker, aber du bist auch Theatermensch. Mhm. Also du machst nicht nur Impro-Theater, du machst auch Kabarett, du bist auch Fotograf. Mensch als solcher bist du auch, ein Hundepapa auch. Was bist du denn nun eigentlich jetzt hier?
Ja, das fällt mir nach wie vor schwierig. Das zu beantworten. Wahrscheinlich ist auch genau das, was ich auch gerne haben möchte, dass ich nach wie vor irgendwie mich ein bisschen flexibel bewegen kann und diese eindeutige Zuschreibung nicht bekomme. Vielleicht fliehe ich geradezu vor ihr. Immer wenn ich was habe, wo die Leute glauben, das ist es, dann mache ich genau das Gegenteil davon.
Vielleicht bist du auf der Suche nach deiner Identität, nach deinem Avatar oder was? Irgendwas muss es ja sein.
Das wird es sein. Ja. Ich versuche da, mich noch zu basteln.
Machen wir es mal fest, beruflich. Beruflich hast du ein Institut gegründet für Computerspiel und bist da Medienpädagoge oder was bist du da?
Ja, also ich würde es
Medienwissenschaftler.
Nö, da können andere was anderes. Also ich würde tatsächlich Medienpädagoge sagen. Derzeit muss man sich da natürlich überlegen, wie vertieft man sich und wie öffnet man sich. Also ich persönlich finde es gerade sehr, sehr spannend. Auf der einen, also wenn wir Computerspielpädagogik betreiben, das ist ja ein Wort, was es eigentlich nicht wirklich gibt.
Klingt auch komisch, wenn man sagt, also eine Pädagogik für Computerspiele.
Das geht schon. Also das Wort selbst ist vielleicht nicht ganz unzutreffend. Das meint einfach quasi auch nochmal in der Unterscheidung zu den sogenannten Serious Games, also den Lernspielen. Das wollen wir nicht machen, sondern wir wollen eine Computerspielpädagogik betreiben, die eher auf den Ressourcen des Spiels aufbaut und danach guckt, was kann man damit machen. Insofern wäre es eine Spezialisierung. Auf der einen Seite finde ich es ganz wichtig, sich auch dem Ganzen zu öffnen und zu gucken, wo gehört das Computerspiel hin? Wir waren ja gerade schon bei der Kultur und dann wäre ich eigentlich eine Art Kulturpädagoge und irgendwo dazwischen, zwischen Spezial und zwischen Weit, würde ich mich da gerne selber versuchen
zu machen. Das ist wie, als wenn man sagen will, Filmpädagoge oder Buchpädagoge oder gut, Theaterpädagoge gibt es natürlich auch. Also Medien, die eigentlich normal sind, da braucht man doch keine Pädagogen, die einem den Umgang erklären. Aber hier ist es ja ein Kulturgut und ein Medium, was nicht so gebräuchlich ist.
Ja, was neu ist, und Medienpädagogik hat sich ja schon immer als emanzipatorisch verstanden. Und das bedarf bei dem Computerspiel derzeit richtig viel Arbeit. Und zwar in zwei Richtungen. Also auf der einen Seite arbeiten wir natürlich mit Gamern und schauen nach, wie können wir deren meistens völlig unkritisches Verhalten ein bisschen reflektieren, sodass sie dann am Ende den möglichst großen Nutzen aus ihrem Spiel ziehen. Manchmal machen sie es auch von selber, aber dem einen oder anderen Gamer muss man vielleicht nur die Frage stellen, guck mal, was hast du gerade gemacht? Und dann gewinnt es eine ganze Menge. Aber ja, ich würde sagen, mindestens 49% unserer Arbeit richten sich halt eben an Nichtspieler, an die Eltern, an
Multiplikatoren.
Pädagogen, an Multiplikatoren, um denen einfach auch eine Kommunikationsgrundlage zu verschaffen. Also das Katastrophalste, was wir machen könnten, wäre, wenn Gamer und Nicht-Gamer nicht mehr miteinander reden. Es ist natürlich irgendwie wieder auch normal, wenn man sie als Jugendkultur begreift, was übrigens nicht funktioniert, aber egal. Angenommen, es wäre eine Jugendkultur, dann gehört es ja zur Kennzeichnung einer Jugendkultur, sich in ihre Räume zurückzuziehen.
Und abzugrenzen.
Abzugrenzen.
Das aber es ist keine Jugendkultur, das muss man nochmal sagen. Das sind nicht nur die jungen Leute, die zocken, das sind also die Jugendlichen, die da ihre Computerspiele machen. Das ist großer Quatsch. Ja. Das beweisen die Nutzerzahlen, die Statistiken, dass eher sogar ältere, zahlungskräftige Leute eben spielen, weil das ist ja auch nicht gerade eine preiswerte Sache.
Ja, also man kann es gerne vergleichen, es wird auch häufig gemacht mit einer Kinokarte und wenn ich natürlich, was weiß ich jetzt, wie kleine, brillige Magier, den schaue ich mir dann im Kino an und bezahle dann halt eben meine 10 Euro für. Und dann habe ich 2 Stunden oder 2,5 Stunden Spaß. Wenn ich mir ein Spiel kaufe und das kostet 40 Euro und dann habe ich halt eben 40 oder 70 Stunden Spaß, dann geht's wieder. Aber trotzdem hast du schon recht, es ist nicht ganz locker.
Also es ist nicht mehr eine Jugendkultur, das können wir festhalten. Ist es nicht aber auch eine Vermittlungsgeschichte zwischen den Digital Natives, also denen, die mit Internet, mit Games, mit Computerspielen, überhaupt mit PC groß geworden sind und den Dinosauriern, die das vielleicht mittlerweile als Arbeitsinstrument begreifen? schaffen, aber doch sich als Emigranten zurechtfinden müssen in der neuen digitalen Welt. Ist das nicht auch Aufgabe von Medienpädagogik, da zu vermitteln?
Definitiv. Also das ist eine ganz große Aufgabe. Die trifft häufig aber eher auf Anwendungen zu. Also was weiß ich, Facebook und Co., da darf es bei vielen Digital Immigrants noch eine ganze Menge Aufklärungsarbeit. Wir müssen jetzt nicht unbedingt jeden Menschen zum Spieler erziehen. Das ist auf gar keinen Fall unser Ziel. Dass die es mal gesehen haben, dass sie damit einen offenen Umgang haben, neugierig sind und nicht sofort mit ihrer eigenen nicht vorhandenen Medienkritik, die sie sich wahrscheinlich von Panorama oder Hart oder Fair oder wie auch immer sie heißen mögen, angeeignet haben, dann pauschale Urteile fällen. Das wäre schon wichtig, aber Spieler werden müssen sie nicht.
Also übereinander wissen, miteinander reden und versuchen, die Lebenswelt des anderen zu begreifen. Könnte man eigentlich gesamtgesellschaftlich runterbrechen und sagen, das ist beim Computerspiel so und bei anderen Dingen auch.
Bernd Schorp, ein großer Medienpädagoge aus Leipzig, hat erst jüngst auf einem Vortrag gesagt, wir sprechen eigentlich vom Wandel einer Medienkompetenz hin zu einer Lebenskompetenz. Ich finde den Begriff jetzt auch nicht so geschickt. Er hat den Begriff der Medienpädagogik immer vorgeworfen, er wäre zu weit, zu schwammig. Was ist denn bitte schön deine Lebenskompetenz? Ist noch weiter, noch schwammiger. Aber es meint im Prinzip das Richtige. Also Medienkompetenz ist eine Metapher. Einfach, wie komme ich in dieser Gesellschaft, die stark durch Medien geprägt ist, zurecht? Und offen gesagt, wenn ich einen normalen und gesunden Umgang habe mit den Dingen um mich herum und auch weiß, wann ich mal abschalte, dann ist das genau der richtige Medienkompetenzumgang. Und dann passt dieser Begriff Lebenswelt oder Lebenskompetenz auch schon wieder.
Ich finde Lebenskompetenz gar nicht so schlecht. Klingt eigentlich gut, weil natürlich wir von den Medien, ob nun alt oder neu, umgeben sind. Die Geschwindigkeit ist eine enorme. Der Wandel der Gesellschaft, natürlich auch durch Computer, aber vor allen Dingen auch durch den Wandel der Wirtschaftssysteme. Die Welten, auch die politischen Welten stimmen so nicht mehr. Unsere Weltbilder kommen ins Wanken. Ja. Insofern stimmt doch eigentlich Lebenskompetenz. Das ist nur extrem begleitet und von der Geschwindigkeit größer, schneller geworden.
Ja, es ist halt nicht mehr zu definieren, aber das ist auf viele Begriffe anzuwenden. Also Definitionsfragen werden derzeit von einigen kritischen Wissenschaftlern immer wieder abgefragt. Und was meint das denn jetzt? Bitte fasst das mal in einen klaren Rahmen. Aber wenn wir uns Begriffe anschauen, wie Gruppe, wie Identität, wie Interaktivität, dann stellen wir fest, genau das, also eine feste Definition zu finden, ist eigentlich kaum mehr möglich und widerspricht vielleicht auch genau dieser Entwicklung, die du gerade beschrieben hast.
Das heißt, wir müssen mit der Geschwindigkeit Schritt halten oder zumindest uns bewusst werden über das, was eigentlich um uns rum passiert. Das ist eine enorme Aufgabe. Wie verkraftest du den Wandel? Also wenn ich mir überlege, vor 20 Jahren ging es schon richtig zur Sache. Wir haben ja einen Wandel miterlebt der Gesellschaftssysteme, der Währung, der Wirtschaftsräume. Es gab enorme Zusammenbrüche, es gab Entwicklungen. Das ist doch auf der einen Seite fantastisch, auf der anderen Seite auch eine enorme Herausforderung für unser kleines Köpfchen.
Ja, wie verkrafte ich das? Also pauschal, die einfachste Antwort wäre darauf wahrscheinlich durch Abgrenzungsmechanismen. Und auch das gehört zu einer Art von Lebens- oder Medienkompetenz, zu wissen, was lasse ich an mich ran und wessen verschließe ich mich auch ein bisschen. Dieses Verschließen soll natürlich nicht heißen, dass ich dann davon überhaupt nichts wissen würde oder mich nicht auseinandersetze. Aber ich muss halt eben auch anerkennen, dass es Bereiche gibt, über die ich halt eben nicht Experte bin. Und dann muss ich mir andere Leute suchen, die das sind. Und dann muss man mit denen gemeinsam schwatzen, muss eben neugierig sein und dann sich überlegen, inwieweit man davon profitiert oder halt eben auch sagt, das mache ich nicht mehr. Ich muss für mich selbst, stelle ich auch bei den Medien selbst eine ganze Reihe von Nischen fest, über die ich wirklich kein Experte bin. Also Smartphone-Geschichten beispielsweise, gibt immer mal wieder Leute hier, Medienpädagoge Martin sagte mal was jetzt über diese Smartphone-Sachen. Ich weiß darüber nicht so wahnsinnig viel. Es ist nichts, was mich persönlich wirklich interessiert, sage ich ganz offen. Ich habe auch eins, aber ich mache das Nötigste damit. Da braucht es wiederum die Experten. Und die Experten müssen aber untereinander auch noch kommunizieren können, weil sonst hat jeder sein Expertenwissen und das war's dann.
Naja, über sogenannte Experten, da könnte man ja reden, gerade in diesen Tagen, wenn es um das Massaker in Norwegen geht, da hören wir ja viele Experten. Da ist auch wieder aufgetaucht, dass eben dieser Mörder dann WoW gespielt hat, also ein Internetspiel oder ein sehr komplexes Online-Spiel. Da habe ich dann in den Kommentaren gelesen, war das nötig, das wieder zu erwähnen, dass er eben dieses WoW spielt? War das wieder ein typischer Reflex?
Ja, das war ein typischer Reflex. Also im Prinzip kann man darauf warten. Es würde mich auch nicht wundern, wenn da noch weiter diskutiert wird drüber. Und die Erkenntnis, die auch schon leider im vorherigen Fällen dieser Art zu ziehen ist einfach, dass das Spiel, das hatten wir heute schon, ein Gegenstand der Alltagswelt ist und es ist normal, dass die Leute spielen. Das ist so ein bisschen wie Brot essen. Ja? Wir essen alle Brot und es gibt 14 Millionen Menschen weltweit, 13 bis 14 Millionen Menschen, die WoW, World of Warcraft, spielen. Und wenn er da auch dazu gehört, dann hat das erstmal über den Typ Mensch nicht wirklich eine Aussage.
Also es wäre so, als wenn ein Familiendrama in Deutschland passiert und man sagt, also der Familienvater hat Tatort geschaut.
Genau, so in der Art.
So wäre das vergleichbar. Er hat also wirklich jeden Sonntag pathologisch Tatort geschaut, da wo Menschen ermordet werden, wo man Blut sieht und so. Das ist ein Vergleich?
Das wäre ein Vergleich. Momentan haben wir natürlich noch das kleine Problem, wenn dann solch ein Täter selbst von sich behauptet, ich habe da drin gelernt. Dann ist das etwas, das die Sache natürlich umso schwieriger macht. Weil auf der einen Seite ist es eine Aussage von ihm, die wird er irgendwie so auch empfunden haben. Die Frage ist, was man natürlich gelernt hat. Und töten im Spielen, also nochmal eine Maus zu bedienen und eine Waffe abzufeuern, sind zwei gänzlich unterschiedliche Dinge. Und ja, jetzt kommen sofort die Kritiker und sagen, ja, es gibt doch aber Militärspieler, die mit ihren Soldaten genau das spielen, um beispielsweise den oder den Effekt zu trainieren. Stimmt. Die trainieren Kommunikation, die trainieren Taktik, die trainieren nicht Töten oder Hemmungsabbau.
Und trotzdem wird er natürlich in den Spielen getötet, es wird in Filmen getötet, wird in Büchern getötet. Das ist, umgibt uns im Grunde, Räuber und Gendarmen. Mhm. Wenn Kinder auf der Straße sich mit Waffen spielen, wird auch getötet. Aber das eine ist das eine und das andere ist natürlich der Mensch, der dann irgendwie entweder krank ist oder eben nicht.
Ja, wir beschäftigen uns gerade derzeit ganz intensiv dem Tod, dem Leiden und dem Sterben im Spiel, im größeren Projekt, das ab 2012 geplant ist. Aber, und da müssen wir nochmal versuchen zu unterscheiden, der Tod in der Realität ist das eine und das Symbol Tod in der Kultur, in Spielen, ist etwas ganz anderes. Dort bedeutet Tod im Prinzip Erfolg oder Nichterfolgsanzeige und sofortigen Wiedereinstieg. Also vielleicht kann man es auch nochmal versuchen zu differenzieren. Das Spiel der Tiere ist deshalb Spiel, weil es wiederholbar ist. Ich kann nach dem Spiel weiterspielen. Und ein ernsthafter Kampf, der im Prinzip genauso aussieht, endet mit dem Nicht-Spiel. Es geht nicht weiter danach. Und das ist vielleicht nochmal eine Unterscheidung, die man hinsichtlich der Faktoren Tod, Gewalt, Spiel machen sollte zur Realität.
Ein weites Feld, ein weites Thema, was wir hier natürlich auch nur anreißen können, vielleicht nur inspirieren können, sich damit zu beschäftigen. Es gibt fachliche Angebote, wir können jetzt nur kratzen an der Oberfläche von eurem Institut, Spawnpoint. Die Angebote, die kann man buchen, ICS Spawnpoint, und wenn ich da auf was stoße, als Medienpädagoge, als Lehrer, als Elternteil oder als jemand, der sich interessiert, kann ich eine Mail schreiben, euch anrufen und sagen, da will ich mitmachen.
Ja, entweder so, wir haben auch bestimmte Materialien offen im Netz stehen, die kann man sich dann auch runterziehen, beispielsweise von dem großen Projekt Artworks Contest. Das ist ein Projekt, da geht es um Kultur und Kunst im Computerspiel. Da gibt es ein paar PDF-Dateien, die man sich direkt runterladen kann. Andere Projekte sind zum Abrufen quasi auf unserer Webseite zu entnehmen, und wir sind immer wieder gern bereit, mit anderen Leuten rumzuspielen, was ganz Neues angeht. Und dann muss man halt eben den persönlichen Kontakt suchen.
Wenn man über Computerspiele redet, geht es immer so eine problematische Richtung, und dann redet man über das Computerspiel, über das Computerspielen. Das ist auch vergleichbar, wenn wir sagen, wir reden mal über Bücher, mal über Theater, reden mal über Film, reden mal über Musik. Im Grunde ist es ja nur ein Medium und ein Genre, und man kann ja das als Genre schwerlich bewerten. Es gibt also demnach gute Computerspiele, schlechte, es gibt Schrott, es gibt kommerzielle Produkte, die es ja eigentlich immer sind, weil die sich verkaufen.
Richtig. Also, ja, genau so ist es. Also das Problem ist ja auch wenn du sagst, wenn man sich über Computerspiele unterhält, geht es irgendwie in eine problematische Richtung. Dann geht es in die Richtung, wenn sich jemand darüber unterhält, der nicht ganz so in der Szene steckt. Wenn sich Gamer untereinander über Computerspiele unterhalten, dann geht es um große Spielmomente, dann geht es um Bugs, dann geht es um Cheats, dann geht es um Multiplayer-Erfolge, dann geht es um einzelnes Expertenwissen bezüglich einzelner Spiele, um Maps. Wo geht man lang, wo ist ein gutes Hindernis und so weiter und so fort, dann ist die Diskussion auch gleich eine ganz andere. Stellen wir übrigens immer wieder fest bei Workshops, natürlich sind wir Medienpädagogen, aber wenn wir irgendwo ein Projekt starten und sofort von vornherein sagen, ja, wir sind die beiden Medien- bzw. Sozialpädagogen und würden mit euch jetzt gerne ein Projekt machen, dann fällt schon die Jalousie runter. Gamer sind derzeit unglaublich sensibel, gehen so ein bisschen auf ein Zahnfleisch, kein Wunder, ja. Wenn wir natürlich ankommen, und das müssen wir gar nicht sagen, hey, ich bin übrigens auch Gamer, sondern es reicht, hier und da ein Bild zu erkennen, eine Abkürzung zu erkennen und dadurch zu signalisieren, ich weiß, wovon ich rede, dann hat man sofort eine Tür aufgemacht und kann dann sehr gut agieren.
Wann sind wir endlich so weit, dass das eben als Medium, also es ist ja als Kulturgut irgendwie anerkannt, aber als klassisches, als normales Medium, was man nicht moralisch bewerten muss, sind wir da noch weit entfernt?
Also per se macht es das Computerspiel schneller als die anderen Medien zuvor. Also das haben ja andere Medien auch schon durch, die genau denselben Prozess, das Video, Kino, das Buch insbesondere, war ja auch lange, lange Zeit sehr umschrien, ja, Schund und Schmutz.
Und auch das Kino, da sind dann die Leute rausgerannt, als dann ihnen die Locke entgegenkam. Genau. Das menschliche Hirn kann auch die vielen Bilder gar nicht verarbeiten, das macht krank.
absolut. Ne? Und dann auch irgendwann Dolby und Farbe und so weiter und so fort. Und eigentlich geht das Computerspiel schneller vorwärts als all diese vorgenannten Beispiele. Wie lange das braucht, bis irgendwann mal ja, dieser ganz offene Umgang gepflegt wird, weiß ich nicht. Also Computerspiele selbst in einzelnen Produkten bieten schon an, was ich vorhin sagte, auch mal provokant sein zu dürfen. Allerdings haben die eine ganze Menge Gegenwind. Und wenn ich beispielsweise, es gibt ein Spielvorhaben, das nennt sich Six Days of Fallujah und behandelt halt eben diese sehr, sehr intensive Kriegsszenarien in der Stadt Fallujah, Irak. Während es kurze Zeit später schon Filme über dieses Ereignis gab, darf das Spiel nach wie vor nicht produziert werden, weil es eben diesen Konflikt thematisiert. Und wenn wir irgendwann mal begreifen, dass Spiele auch was anderes sein dürfen als Unterhaltungsmittel, sondern halt eben auch Anklagen. Dann haben wir, glaube ich, den größten Schritt dahin getan. Und das erwarte ich persönlich eigentlich schon in den nächsten 10 bis 20 Jahren.
Hm. Du hast gesagt, du bist als Medienpädagoge natürlich selber Gamer, selber Spieler. Du spielst auch in einer Gilde, in einem Clan. Ich habe schon wieder vergessen.
Im Clan.
In einem Clan. Und den Unterschied habe ich auch wieder vergessen, was der Unterschied zwischen Gilde und Clan ist. Kannst du mir bitte nochmal erklären?
Eigentlich ist es nur eine begriffliche Unterscheidung zwischen Rollenspielen und Shooterspielen. Also die Rollenspiele haben sich meistens den Begriff der Gilde angeeignet und die Shooter, die nennen sich meistens Clans.
Also dieses World of Warcraft ist ein Gildespiel, weil da rennt man ja durch Landschaften und muss Aufgaben lösen.
So ein bisschen mittelalterlichen Touch, genau.
Ja. Und Shooter sind dann so Schießspiel, klassische strategische Ballerspiele. Du hast da eine Aufgabe, eine Mission und die ist meistens militärisch?
Die ist meistens irgendwie militärisch oder polizeilich, genau. Also was weiß ich, Bombe entschärfen, Geiseln befreien oder sonst irgendwas. Klar, das Setting ist relativ eintönig. Die Spannung macht da halt eben das Agieren des Gegenübers. Ist ein bisschen wie ein Schachspiel. Also das Schachbrett verändert sich ja auch nicht, aber mein Gegenüber macht auf dem Schachbrett immer wieder andere Sachen.
Also Moorhuhn wäre dann ein Shooter dementsprechend, also wo ich dann die armen Tiere eiskalt und gnadenlos erledige im Büro.
Ja, bloß das Moorhuhn selbst agiert ja nicht gegen mich. Das Moorhuhn ist ja ein sogenannter NPC, also ein Non-Playing-Charakter. Das heißt, das ist ja der Computer. Und im Multiplayer-Spiel spiele ich ja gegen Menschen.
Also das heißt, da ist dann wirklich, ich interagiere wirklich mit Menschen, die weltweit in diesem gleichen virtuellen Raum sind. Du bist also selber Spieler, weißt dann, wovon du sprichst, wenn du Seminare machst. Das bist du ja nicht nur, du bist auch Spieler auf einer Bühne. Du machst also Impro-Theater und das seit vielen Jahren. Du bist bei der Improvision, hast die Theatergruppe, die mal häufiger, mal weniger häufig auftritt, also so, wie es halt so passt. Und du hast ein eigenes Kabarettprogramm, wo ich sage, also Suizidberatung, ich bitte dich. Also das macht, also wie? Ja. Ein Kabarettprogramm, wie kann man sich über Suizid, über Selbstmord lustig machen? Ja. Das ist doch ein absolutes Tabu.
Ja, oder anders gefragt, wie kann man sich darüber nicht lustig machen? Also das ist eine lange Geschichte eigentlich, seit ein paar Jahren eigentlich hatte ich mal vor, so ein bisschen auch provokant mit dem Thema umzugehen. Eigentlich wollte ich ein Ladengeschäft aufmachen, oben drüber die Beratung und ein Ladengeschäft mit Zubehörverkauf. Als eine Art Kunstaktion. Und das hat aber bisher noch keine Umsetzung gefunden. Und dann gab es die Gelegenheit, halt eben ein Kabarettprogramm zu machen. Und ich gestehe, ja, das Kabarettprogramm hat natürlich einen schwarzhumorigen Touch. Also im Prinzip geht man anhand von 3-4 großen Themenkomplexen. Also man ist klein, man ist ersetzbar, man ist unbedeutend. Durch, warum das Leben eigentlich nicht
keine
besonders
lebenswert ist. Lieben ein und dann muss man eigentlich zur Erkenntnis kommen, sich das Leben zu nehmen und das fällt natürlich vielen Leuten schwer.
Es richtet sich auch insbesondere an diejenigen, die sich mit dem Thema Suizid noch nicht auseinandergesetzt haben. Also ich brauche jetzt keine Depressiven im Kurs, sage ich mal so.
Sondern Leute, die glauben, dass sie glücklich sind und mit ihrem Leben zufrieden, die nochmal zu überzeugen und sagen,
das ist Unsinn.
Guckt euch doch mal an, was mit euch eigentlich los ist und sie dann ihnen dann auch ganz praktische Tipps zu geben.
Unbedingt. Es gibt immer eine ganze Reihe von Anleitungen, auch ganz konkret, was man machen kann, wie man das machen kann, was man beachten muss. Hinten raus läuft es natürlich dann darauf hinaus, dass wenn ich weiß, was alles nicht gut ist, was zufällig ist, auch im Sinne beispielsweise der eigenen Geburt, dann kann man natürlich auch feststellen, okay, dann ist das, was übrig bleibt, genau der Grund, warum ich glücklich leben kann.
Aber es kann ja auch so viel schief gehen, selbst beim Selbstmord. Ja.
Ja, aber wie gesagt, wenn man sich gründlich vorbereitet, ein bisschen Wissen hat, es gibt ja unglaublich viele Laien in dem Gebiet, die dann, wie gesagt, auch dadurch auffallen, dass sie das halt eben versauen.
Gar nicht so gut können und versauen und vielleicht nur auf sich aufmerksam machen wollen. Richtig, wenn man es dann nach deinem Kabarettprogramm dann im Grunde gut kann, so weiß ich weiß, wie es geht, ich bin auch eigentlich so weit, ich könnte es, aber ich lasse es dann doch, den Gefallen tue ich dem scheiß Geißler eben nicht.
Ja, zum Beispiel.
Das ist dann auch schon passiert.
Naja, ich darf mich ja am Ende des Kabarettprogramms immer wieder mit meinem Publikum streiten, das macht auch eine ganze Menge Spaß und genau darauf läuft es natürlich auch hinaus. Also ich kann ja durchaus Hass- und Feindfigur sein, solange das irgendwie unterhaltsam bleibt.
Das ist schwer, wenn man sich überlegt, dass das unterhaltsam sein soll. Aber das ist ja getreu nach dem Watzlawick-Prinzip. Mhm. Also fast psychologisch sagen, ich führe euch das alles mal vor und dann, naja, dann weiß ich, woran ich bin und dann lasse ich es eben.
Genau.
Gab es auch schon böse Reaktionen, die mit dieser Art Humor, die wir jetzt gepflegt haben, nicht umgehen können, die sagen, Leute, also ich habe mit meinem Freund gesagt, Leute, die sich umgebracht haben, es gibt genug Foren im Internet, wo es einen Austausch von jungen Leuten gibt, die wirklich Probleme haben und sich noch reinsteigern und ihren Selbstmord ankündigen. Gab es da Anwürfe, sagen, wie kann man so ein Programm machen, Suizidberatung?
Also ich verstehe genau diejenigen, die sensibel mit dem Thema umgehen und vielleicht auch mir eine Anklage draus machen. Erstaunlicherweise gab es mir gegenüber noch keine negativen Reaktionen. Ich hoffe, dass ich diesen schmalen Grat gehen kann zwischen Warnung, dass das Ganze hier sich durchaus auch mit einem Thema beschäftigt, das auch den ein oder anderen gefährlichen Punkt mitbringt, und aber eben diese Unterhaltung. Und genau diesen schmalen Grat versuche ich zu gehen und versuche ich auch deutlich zu machen. Und ich hatte auch schon eine junge Frau, von der ich wusste, dass sie damit so ihre Probleme hat, und dann muss man halt eben das Gespräch suchen und sagen, okay, ich kann dir nicht verbieten, zu einer Aufführung zu kommen, aber sei gewarnt, wir hier können auch mal im schwarzhumorischen Sinne Themen angesprochen werden, die du vielleicht anders aufnimmst. Bisher habe ich den Eindruck, ist es mir bei den Aufführungen immer gelungen, das Augenzwinkern beizubehalten, das halt eben meint, okay, na klar, so ernst ist es nicht. Ich habe aber übrigens in der Anleitung, weil wir vorhin drüber gesprochen haben, also es gibt wirklich Anleitungen zum Erschießen, Erhängen, Vergiften und Ertrinken. Innerhalb des Programms, genau. Sehr darauf geachtet, dass Faktenwissen, das dann wirklich gefährlich wird, nicht drin ist. Also ich hatte zu Beginn Fakten drin, die beinahe schon Anleitungscharakter hatten, die habe ich dann doch wieder rausgenommen.
Aber die gibt es ja genau im Internet. Ja. Das heißt, wir hatten das am Anfang der Sendung, des Gesprächs mit Sergei Lochthofen, dass es Gleichgesinntes viel einfacher haben, sich im positiven Sinne wie auch im negativen Sinne sich zusammenzutun und ihre Interessen gemeinsam zu formulieren und sich auszutauschen. Das ist auch ein Phänomen, oder?
Naja, es ist kein Phänomen. Es ist ja seit jeher das Grundprinzip. Das haben wir jetzt bloß halt ein bisschen intensiver. Aber insofern gibt es ja da auch einige Debatten, die darum sich streiten, inwieweit das Internet einen ähnlichen Effekt hat, Langzeiteffekt, wie beispielsweise die Erfindung des Buchdrucks. Ja, einmal wieder den Namen Gutenberg im Spiel. Das Buch, so wie wir es heute kennen in seinen Vervielfältungsmöglichkeiten, ist die Grundlage unserer gesamten Wissensgesellschaft. Sämtliche Hermeneutik basiert auf dem Buchdruck. Ich eigne mir Wissen an, in verschiedenster Art und Weise, summiere das, komme zu einem neuen Effekt und schreibe das wiederum auf. Das hat unsere Gesellschaft jetzt 500 Jahre lang geprägt. Und das Internet weist hier völlig neue Dimensionen auf. Wissen ist abrufbar, Wissen ist vorhanden. Und ich muss eher damit umgehen können, wie ich dieses Wissen filter, welches Wissen ich an mich heranlasse, etc. Wo das in angenommen 300, 400, 500 Jahren uns hingeführt hat, können wir heute nur spekulieren.
Müssen wir dann sehen, wie wir uns dann in unseren Avataren dann unterhalten in 300 Jahren. Aber der Buchdruck hat ja auch vielen Angst gemacht. Und diese Veränderungen und diese Geschwindigkeit, die ja damals auch enorm war, dass Wissen, Informationen, Gedanken von Menschen, und darum geht es ja auch, dabei waren wir ja, dass Gedanken von Menschen, komplexe Gedanken von Menschen, die man sonst am Lagerfeuer, am Tisch und im kleinen Kreis, vielleicht im Theater verbreitet hat, die konnte dann festgehalten werden, und das hat ja auch vielen Leuten Angst gemacht, die auch dann gewarnt haben vor dem Buch als dem Bösen.
Ja, richtig. Und ein bisschen haben wir das wieder, also was heißt ein bisschen, sehr sogar. Also schauen wir uns die Social Communities an, in dem halt eben auch sehr viel Privates preisgegeben wird, dann ist das natürlich eine Veränderung, die den Leuten freilich Angst macht. Manche gehen damit sehr, sehr locker um, naiv geradezu, zeigen aber auch auf, wie es gemeint ist, wie man das machen kann. Und dann müssten wir uns natürlich überlegen, wohin entwickelt sich das? Also wenn wir irgendwann unsere Rollen, unsere Alltagsrollen, wir haben das ja heute schon mal gehabt, man ist das, man ist das, man ist das, man ist Sohnemann, man ist Schüler, man ist Arbeiter und so weiter und so fort. Und in jeder Rolle verhalte ich mich anders und gebe auch nicht jedem alle Informationen. Und wenn ich die Summe aller Teile dann irgendwann ganz transparent vor mir liegen habe, wenn mein Arbeitgeber meinen Musikgeschmack kennt, wenn mein Arbeitgeber weiß, was ich am Wochenende mache, dann ist das etwas, mit dem wir gesellschaftlich erstmal zurechtkommen müssen. Diese sozialen Rollen haben natürlich eine enorme Bedeutung, und sie ganz fallen zu lassen, das wird wahrscheinlich auch nicht der Fall sein.
Das soziale Rollenverhalten hat sich geändert, ist komplexer geworden, und wir switchen da, habe ich das Gefühl, häufig hin und her, und wissen dann am Ende auch gar nicht mehr so genau, wer wir sind, oder sind irgendwie mehr auf der Suche.
Also die Jugendforscher Thomas Fuchs und Max, nein andersrum, Thomas Ziehe und Max Fuchs haben das mal sehr deutlich artikuliert, schon vor einer ganzen Weile, schon vor 10 Jahren, dass wir heute eigentlich das Problem haben, sie fassen das zusammen unter dem Begriff kannst nicht wollen. Also Jugendliche vor einer ganzen Weile hatten das Problem, sie wussten, was sie wollten, hatten aber Schwierigkeiten, sich das zu holen, zu bekommen, also sich anzueignen.
Also ihre Identität, die wollten so und so sein, aber
genau.
Es war schwierig, das auszuleben. Okay?
Ganz genau. Und wir haben eher das Problem heute, diese gigantische Angebotspalette, die mir gegenübersteht, führt eigentlich dazu, dass ich nicht immer mehr weiß, was ich will. Und offen gesagt, das erlebt
Google auch. Weiß das.
Google, ja genau. Wobei Google ja potenziell mir natürlich auch wieder nur, aber das führt zu weit. Also Google wird ja derzeit auch verändert, sodass zum Beispiel jeder sein eigenes Internet hat.
Ja.
Google kennt meine Suchbegriffe aus der Vergangenheit und weiß ungefähr, was ich mag und was ich nicht mag und gibt mir dann auch nur bestimmtes Wissen wieder. Führt jetzt weit in die falsche Richtung. Wenn wir uns mit diesem Begriff kannst nicht wollen auseinandersetzen, muss ich ganz offen sagen, das erlebe ich schon in vielen Schulklassen, in vielen Jugendclubs, dass die Jugendlichen eher ein Orientierungs- und ein Motivationsproblem haben und obwohl sie doch so viele Ressourcen haben, bei sich haben und in der Gesellschaft haben. Und das ist eigentlich ein Bedürfnis, da muss man schauen, wie man das abschaltet. Es ist keine Anklage an die Jugendlichen. Es ist eher eine Art, wie sage ich, ja, man kann da so ein bisschen traurig drüber sein, dass man das erst wieder wecken muss.
Also ich stehe vor dem Spiel und kann mir einen Avatar, eine Identität aussuchen, aber ich weiß nicht, was ich nehme.
Ja.
Und dann das, wie lebe ich das aus?
Ja.
Das wird noch einiges mit uns machen. Das wird die Gesellschaft natürlich verändert. Und die ist ja im Umbruch, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell. Das heißt wiederum, dass es auch mit der Bildungslandschaft was passieren muss. Da habe ich das Gefühl, dass die Bildungslandschaft noch im alten Jahrhundert hängen geblieben ist. Ist
ja.
Das zu böse?
Nein, überhaupt nicht. Das ist ein sehr gutes Bild. Also es gibt einen schönen Vergleich, sich bewusst zu machen, wie hat ein OP vor 100 Jahren ausgesehen. Und dann werden wir ziemlich drüber schmunzeln, wie ein OP vor 100 Jahren ausgesehen hat. Was weiß ich, Holztisch, keine Ahnung was. Und wie sieht er heute aus? Ja, kommen wir damit dann zu vergleichen. Roboter führen unsere Operationen durch. Wie sah ein Klassenraum vor 100 Jahren aus? Und wie sieht er heute aus? Da hat sich nicht so wahnsinnig. Es gibt natürlich pädagogische Konzepte, die wirklich auch klasse sind. Aber Schule verändert sich sehr, sehr langsam. Und ob sie diesen Veränderungen, diesen gesellschaftlichen Veränderungen von Wissensgewinn und eher das Lernen zu lernen, wirklich gerecht wird, das darf bezweifelt werden. Also Faktenwissen ist wichtig. Ich will auf gar keinen Fall die klassischen Unterrichtsfächer abschaffen. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt muss ich eher lernen, wie ich mir Wissen aneige. Denn es liegt ja quasi auf der Straße.
Also das heißt, es ist gar nicht mehr die Herausforderung, an das Wissen ranzukommen, sondern wie ordne ich das ein? Was mache ich damit? Und wie lerne ich komplex zu denken und auf Lösungen zu kommen und all die Sachen?
Wie motiviere ich mich? Wie kommuniziere ich? Und so weiter. Ja, genau.
Also jetzt sind wir am Anfang, obwohl wir am Ende sind, weil das ist nämlich der Punkt, wo es eigentlich losgeht. Aber man kann ja weitermachen und zwar bei euch, mit euch beim Computerspielinstitut Spawnpoint. Die Angebote finde ich auf der Seite. Was sind jetzt so aktuelle Sachen, wo ich sage, da würdest du empfehlen, da mal mitzumachen?
Also ganz aktuell ist beispielsweise ein Projekt, das kommt wie gesagt aus der ästhetischen Computerspielpädagogik. Da geht es darum, dass Räume, also die Räume, in denen ich mich bewege, das ist so ein bisschen auch Verschmelzung mit Theater, interpretiert werden und dann wird sich Rollen überlegt, die man da drin machen kann. Und wie gesagt, wir stricken an zwei Konzepten, die ich sehr, sehr spannend finde. Eins, dass sich beispielsweise mit der Funktion von Tod und Sterben und Leiden im Spiel befasst. Das wird aber erst 2012 dann in die Praxis umgesetzt werden.
Obwohl es jetzt sehr aktuell ist, wenn es gerade um Tod, Leiden und um Katastrophen geht, die uns ja aktuell umgeben.
Ja, andererseits auch wieder nicht, denn wir bleiben bei der Funktion dieser Begriffe im Spiel und da hat sich eigentlich nicht viel verändert.
Also wir fassen nochmal zusammen, wer Martin Geißler kennenlernen will, geht auf die Seite www.icsspawnpoint. Gibt es auf Radio Frei auf jeden Fall einen Link. Dann gibt es ja noch die Seite deiner Fotografien. Darf man die nennen oder ist das eher...
Das ist nicht, also das ist Bestandteil meiner Identität. Natürlich darf man die nennen, ja.
Ja, die ist nochmal...
Augenscheinlicht.
Augenscheinlicht.de und die Theatergruppe Improvision und das Suizidberatungsprogramm, kann man das im Netz erreichen?
Die Theatergruppe auf jeden Fall. Die Suizidberatung ist, steht zwar, glaube ich, mit auf der Seite von Improvision dabei. Eine eigene Webseite hat die nicht.
Ja. Also nochmal, augenscheinlicht.de. Da gibt es auch Kontakt- und E-Mail-Adresse zu Dr. Martin Geißler, den ich hoffentlich nicht erst wieder in 5 Jahren begrüße hier im Studio. Danke, dass du da warst
dir
noch einen schönen Tag.
Tschüss. Ciao.